Die Heilsnotwendigkeit der Kirche, römisch oder reformatorisch? Von Sebastian Heck, Pastor der selbstständigen evangelisch-reformierten Kirche in Heidelberg. Aus Bekennende Kirche, Ausgabe 44. Vielleicht haben sich Ihnen bereits beim Lesen der Überschrift die Nackenhaare gesträubt. Die Kirche soll notwendig sein für unser Heil, für unsere Erlösung. Unsere emotionale, instinktive Reaktion gegen solch eine Aussage sagt allerdings etwas über uns aus, nämlich, dass wir nicht mehr katholisch sind. Und zwar in einem doppelten Sinne nicht mehr. Wir sind erstens nicht katholisch im Sinne von römisch-katholisch. In der römisch-katholischen Kirche gilt seit jeher der Satz, außerhalb der Kirche ist kein Heil. Dies hat sich auch nach den Reformen des Zweiten Vatikanischen Konzils nicht grundlegend geändert. In der Verlautbarung dieses Konzils über das Wesen der Kirche, Lumen Gentium von 1964, heißt es, dass, Zitat, diese pilgernde Kirche zum Heilen notwendig sei. Dies bleibt bestehen, auch wenn man nachher diese Exklusivität wieder zurücknimmt und selbst den Muslimen sowie denen, die aus Unwissenheit noch nicht gläubig geworden sind, das Heil wiederum zuspricht. Wir sind aber, falls wir angesichts der Überschrift dieses Artikels zusammenzucken, auch in einem zweiten Sinne nicht mehr katholisch. Der Begriff katholisch, von lateinisch catholica, bezeichnet das, was die christliche Kirche insgesamt als Glaubensgut gemein hat. Es ist das allgemein Christliche. In diesem Sinne bekennt die weltweite Christenheit auch die evangelische. Gemeinsam im dritten Artikel des apostolischen Glaubensbekenntnisses: Ich glaube eine heilige allgemeine Kirche, Sanctam Ecclesiam Catholicam. Diese allgemeine Kirche ist die katholische Kirche. Es ist die eine und einzige Kirche Jesu Christi, von der die Heilige Schrift spricht. Selbstverständlich können und wollen Evangelische nicht im ersten Sinn katholisch sein. Es ist jedoch eine gefährliche Entwicklung, dass immer mehr evangelische Kirchen und evangelikale Gemeinden auch nicht mehr im zweiten Sinne katholisch sind oder sein wollen. Die wahre katholische Kirche. Protestanten leben und reden manchmal so, als hätte Martin Luther das Evangelium erfunden und als wären die reformatorischen Kirchen des 16. Jahrhunderts eine Schöpfung aus dem Nichts. So haben die Reformatoren allerdings nicht gedacht. Für sie war ein Prinzip der Reformation die Rückkehr zu dem wahrhaft katholischen Glauben der alten Kirche und durch sie zur Heiligen Schrift. Wenn wir als reformatorische Christen weiterhin unseren Glauben an die eine heilige allgemeine, das heißt katholische Kirche, bekennen und nicht zu Spaltern und Sektierern werden wollen, dann müssen wir uns fragen, zusammen mit den Reformatoren, welches ist diese Kirche? Oder besser, wo ist sie zu finden? Wir können hier keine Lehre von der Kirche im Einzelnen durchbuchstabieren. Doch die Reformatoren mussten von Beginn an die wahre katholische Kirche von der falschen, das heißt der römischen Kirche, abgrenzen. Und deshalb sammelten sie hilfreiche und praktische Merkmale aus der Heiligen Schrift, anhand derer die wahre katholische Kirche Jesu Christi zu erkennen ist. Das Augsburger Bekenntnis von 1530 fasst zusammen, Zitat: Es wird auch gelehrt, dass alle Zeit müsse eine heilige christliche Kirche sein und bleiben, welche ist die Versammlung aller Gläubigen, bei welchen das Evangelium rein gepredigt und die heiligen Sakramente dem Evangelium gemäß gereicht werden. Zitat Ende. Von reformierter Seite lesen wir etwa im niederländischen Glaubensbekenntnis von 1561 in Artikel 29, Zitat: Die Kennzeichen, durch welche die wahre Kirche sich von den Sekten unterscheidet, sind diese. Wenn sich die Kirche der reinen Predigt des Evangeliums und der lauteren Verwaltung der Sakramente nach der Einsetzung Christi bedient, wenn sie sich der Kirchenzucht recht zur Besserung der Fehler bedient, wenn sie schließlich, damit wir alles mit einem Wort zusammenfassen, alles nach der Vorschrift des Wortes Gottes tut und alles, was ihm widerstreitet, von sich weist und Christus als einziges Haupt anerkennt. An diesen Kennzeichen kann die wahre Kirche, von der sich keiner trennen darf, mit Sicherheit erkannt werden. Zitat Ende. Im letzten Satz wird bereits angedeutet, worum es in diesem Artikel geht. Kein Christ darf sich von der wahren allgemeinen, das heißt katholischen Kirche, trennen, sie für nutzlos ansehen, sondern muss sich ihr anschließen und ihr sein ganzes Leben lang äußerlich und innerlich verbunden bleiben. Dieser Gemeinde anzugehören ist keine Formalität, keine Kleinigkeit oder Nebensächlichkeit. Kein Heil außerhalb der Kirche. In der Apostelgeschichte hören wir einen immer wiederkehrenden Refrain. Diejenigen, die nun bereitwillig sein Wort annahmen, ließen sich taufen und es wurden an jenem Tag etwa 3000 Seelen hinzugetan. Apostelgeschichte 2, Vers 41. Vergleiche auch Apostelgeschichte 5, Vers 14 und Kapitel 11, Vers 24. Darum geht es im Neuen Testament. Hinzugetan. Heute hört man immer wieder, nicht zuletzt in evangelikalen Kreisen, eine formale Zugehörigkeit zur Gemeinde finden wir im Neuen Testament nicht. Das ist teilweise richtig. Sicherlich finden wir diese nicht als isoliertes Phänomen. Und zwar deshalb nicht, weil die formale, äußerliche Zugehörigkeit zur Gemeinde nicht von der inneren, verborgenen, geistlichen Zugehörigkeit zum Leib Christi getrennt worden ist. Wer glaubt, wurde der Gemeinde, und zwar der Gemeinde, vor Ort hinzugetan. Die Gläubigen waren niemals unsichtbar. Man konnte sie und ihre Gemeinde im Hause des so und so besuchen. Vergleiche etwa Römer 16, Vers 5 und 1. Korinther 16, Vers 19. Kolosser 4, Vers 15 und Philipper 1, Vers 2. Ein Gegensatz zwischen innerlich geistlich und äußerlich formal ist eine zutiefst gnostisch-platonische Konstruktion, wenn sie auch heute wieder sehr modern ist. Sicherlich, gerade das Neue Testament geht davon aus, dass die Gemeinde Jesu in ihrer sichtbaren Form immer unrein, das heißt ein Corpus permixtum ist, also eine Mischung aus Unkraut und Weizen. Sie besteht aus wahrhaft Gläubigen und aus Heuchlern. Vergleiche etwa Matthäus 3, Vers 12. Und Matthäus 13, die Verse 38 bis 40. Doch das andere kennt die Heilige Schrift eben nicht. Wahrhaft Gläubige ohne Gemeinde. Dies haben die Christen immer gewusst und bekannt. Der bereits zitierte Spitzensatz, außerhalb der Kirche ist kein Heil, extra ecclesiam salus non est, geht zurück auf den Kirchenvater Cyprian, Bischof von Karthago, der im 3. Jahrhundert lebte. Zu seiner Zeit gab es, hervorgerufen durch die Christenverfolgung unter Kaiser Decius, circa 250 nach Christus, innerkirchliche Auseinandersetzungen, die dazu geführt hatten, dass neue Glaubensgemeinschaften, ja sogar ein Gegenbischof in Rom auf den Plan traten. Vor diesem Hintergrund ist der Satz von Cyprian als eine Absage an die Aufspaltung der einen wahren Kirche zu verstehen und zu würdigen. Was Cyprian damit nicht gesagt hat, ist, dass die Kirchenmitgliedschaft an und für sich rettet. Aber er bestand darauf, dass es Gott selber ist, der für die Verkündigung der heilbringenden Botschaft und damit auch deren Annahme und Bewahrung zum Heil einen Ort vorgesehen hat, die Kirche bzw. die Gemeinde. Der Satz des Cyprian wurde bereits von den Kirchenvätern mehrfach aufgegriffen, so zum Beispiel von Origenes und Augustinus. Es kann auch nicht überraschen, dass die Reformatoren in ihrem Anliegen, zu der wahrhaft katholischen Theologie der Kirchenväter zurückzukehren, ebenfalls reichlich Gebrauch von diesem Ausspruch machten. Kaum einer von ihnen unterließ es, ihn zu zitieren. Martin Luther verkündete, Zitat, denn außer der christlichen Kirche ist keine Wahrheit, kein Christus, keine Seligkeit. Unsere reformatorischen Bekenntnisse sprechen diese biblische Wahrheit wie ein Echo nach. Mit einer Verbeugung vor Cyprian greifen sie immer wieder diesen Refrain auf, kein Heil außerhalb der Kirche. Im niederländischen Glaubensbekenntnis beispielsweise hören wir in Artikel 28, er trägt den Titel von der Notwendigkeit der Kirchenmitgliedschaft, dass, Zitat, weil diese heilige Gemeinschaft und Versammlung aus denen besteht, die gerettet werden, außer ihr kein Heil ist. Zitat Ende. Als nicht unerhebliche Nebenbemerkung möchte ich diejenigen hier für einen Moment ansprechen, die gegen ihren eigenen Willen in der Vorsehung Gottes zu Hause festgehalten sind, durch Krankheit oder Behinderung, oder die aus anderen Gründen nicht am regelmäßigen Leben einer Gemeinde teilnehmen können. Hier haben die Gemeinden eine besondere Aufgabe der Fürsorge, diese Menschen mit einzubeziehen, sodass sie sich trotz ihrer Behinderung dem Leib Christi zugehörig wissen und fühlen. Die Kritik dieses Artikels richtet sich jedoch nicht gegen diejenigen, die sich gerne verbindlich zur Gemeinde halten wollen, es aber nicht können, sondern vielmehr gegen diejenigen, die es könnten, aber nicht tun, weil sie es nicht für notwendig halten. Die Kirche als Gnadenmittel. Wir erwähnten bereits, dass sich neben den reformatorischen Kirchen auch die römisch-katholische Kirche bis heute auf den Satz Zyprians beruft. Sie versteht den Satz, außerhalb von ihr sei kein Heil zu finden, so, als gehe es bei dieser Aussage Zyprians darum, dass die Kirche eine sakramentale Heilsanstalt sei. Sie könne nach eigenem Ermessen Gnade wie eine medizinische Substanz austeilen oder auch verweigern. Nach biblischem und reformatorischem Verständnis ist dies völlig undenkbar. Die Gnade Gottes, das Heil, bleibt grundsätzlich für den Menschen, auch für die Kirche bzw. für die Gemeinde, unverfügbar. Gott bleibt frei in seiner gnädigen Zuwendung. Vergleiche etwa 2. Mose 33, Vers 19 und Römer 9, Vers 15. Diese reformatorische Einsicht wurde dann allerdings von Schwärmern missverstanden. Sie folgerten nämlich daraus, dass die Kirche samt ihrer Gnadenmittel, also Taufe und Abendmahl, überflüssig sei. Mehr noch, sie lehnten einen vermittelten Glauben schlechthin ab. Ihr Gedankengang war, wenn Gott frei ist, durch seinen Geist zu wirken, dann sei er auch frei, direkt, das heißt ohne Mittel zu wirken. Dabei wird übersehen, dass sich Gott selbst an bestimmte Mittel gebunden hat. Zum Beispiel an die Predigt des Evangeliums in den Gottesdiensten der örtlichen, sichtbaren Gemeinde Jesu, sowie an die Darreichung der Sakramente. Um hier nicht missverstanden zu werden, Gott ist nicht absolut gebunden. Er braucht keine Diener, die ihm mit ihren Menschenhänden dienen. Apostelgeschichte 17, Vers 25. Er könnte durchaus einem Menschen den Glauben direkt ins Herz hauchen, ohne jede Verkündigung durch ein menschliches Sprachrohr. Doch er hat es so nicht gewollt und auch nicht verheißen. Die Erwartung, dass Gott für gewöhnlich unmittelbar an uns wirkt, ist ein untrügliches Zeichen für das, was die Reformatoren Wahngeist oder Schwärmerei nannten. Demgegenüber hatten die Reformatoren in der Heiligen Schrift wiederentdeckt, dass der Glaube vermittelt ist, dass Gott Mittel gebraucht, um uns zum Glauben zu rufen und uns beim Glauben zu halten. Dass der Heilige Geist durch das gepredigte Wort wirkt und nicht ohne es. Ja, die Gemeinde selbst ist solch ein Mittel. Johannes Calvin widmet den äußeren Mitteln oder Beihilfen, mit denen uns Gott zur Gemeinschaft mit Christus beruft und in ihr erhält, so der Titel von Buch 4 der Institutio, ein ganzes Buch. In diesem Buch 4 der Institutio geht es um die wahre Kirche, mit der wir die Einheit halten müssen, weil sie die Mutter aller Frommen ist. Die Kirche ist der Leib Christi auf Erden. Deshalb ist das Besondere an ihr nicht, dass sie unsichtbar ist, sondern dass sie sichtbar, irdisch, äußerlich und konkret ist. Sie ist unverzichtbare Stütze für unseren schwachen Glauben, Hilfsmittel, ja Gnadenmittel. Calvin schreibt im Sinne Zyprians von der Notwendigkeit, die sichtbare Kirche zur Mutter zu haben, zu kennen und ihr anzugehören. Zitat: Aber wir haben ja jetzt die Absicht, von der sichtbaren Kirche zu sprechen. Und da wollen wir schon daraus, dass sie mit dem Ehrennamen Mutter bezeichnet wird, lernen, wie nützlich, ja, wie notwendig es für uns ist, sie zu kennen. Es gibt für uns keinen anderen Weg ins Leben hinein, als dass sie uns in ihrem Schoße empfängt, uns gebiert, an ihrer Brust nährt und schließlich unter ihrer Hut und Leitung in Schutz nimmt, bis wir das sterbliche Fleisch von uns gelegt haben und den Engeln gleich sein werden. Matthäus 22, Vers 30. Denn unsere Schwachheit erträgt es auch nicht, dass wir von der Schule entlassen werden, ehe wir im ganzen Lauf unseres Lebens Schüler gewesen sind. Zudem ist außerhalb des Schoßes der Kirche keine Vergebung der Sünden zu erhoffen und kein Heil. Zitat Ende. Für Calvin ist die Gemeinde also nicht heilsnotwendig im Sinne einer sakramentalen Heilsanstalt, die wie Rom über das Heil verfügt. Aber im Sinne einer Mutterbrust, an der wir zeitlebens hängen müssen, um gestärkt und ernährt zu werden, kann allerdings kein Christ ohne sie auskommen. Insofern gilt kein Heil außerhalb der Kirche. Das niederländische Glaubensbekenntnis greift im bereits zitierten Artikel 28 diese Wahrheit auf. Zitat: Wir glauben, dass, weil diese heilige Gemeinschaft und Versammlung aus denen besteht, die gerettet werden, und außer ihr kein Heil ist, keiner, welche Würde oder welchen Namen er auch haben mag, sich ihr entziehen oder von ihr trennen darf, um nur mit seinem eigenen Umgang zufrieden, allein und abgesondert zu leben, sondern dass alle und jeder verpflichtet sind, sich mit dieser Gemeinschaft zu verbinden und zu vereinigen, die Einheit der Kirche sorgfältig zu bewahren und sich ihrer Lehre und Zucht zu unterwerfen, den Nacken endlich freiwillig unter das Joch Christi zu beugen und gleich wie gemeinsame Glieder desselben Leibes der Erbauung der Brüder zu dienen, wie Gott einem jeden seine Gaben verliehen hat. Zitat Ende. Sich der wahren Kirche zu entziehen und mit seinem eigenen Umgang zufrieden zu sein, sind die Zeichen der Schwärmer, der radikalen, spiritualistischen Sekten. Das Zeichen des reformatorischen Christen hingegen ist, sich der heiligen Gemeinschaft und Versammlung anzuschließen. Calvin verbindet die Kennzeichnung der wahren katholischen Gemeinde mit der geistlichen Notwendigkeit, sich ihr verbindlich anzuschließen. Zitat: Der reine Dienst am Wort und die reine Übung bei der Feier der Sakramente, so sagen wir, ist ein geeignetes Pfand und Unterpfand, sodass wir eine Gemeinschaft, in der beides zu finden ist, mit Sicherheit als Kirche ansprechen können. Dies hat nun soweit Geltung, dass solche Kirche, solange sie dabei bleibt, niemals zu verwerfen ist, selbst wenn sie sonst über und über mit vielen Gebrechen bedeckt ist. Zitat Ende. Hier wird deutlich, dass die Zugehörigkeit zu dieser Kirche auch immer eine Schule der Demut ist. Man muss seinen Nacken freiwillig unter das Joch Christi beugen. Denn wie unvollkommen ist doch diese Kirche nach dem äußerlichen Schein? Wie unvollkommen ihre Lehrer? Wie unvollkommen scheinen doch ihre Sakramente und äußerlichen Zeremonien, über und über mit vielen Gebrechen bedeckt, wie Calvin sagt. Kein Wunder, dass wir denken, wir könnten im stillen Kämmerchen bessere Christen sein. Calvin greift das in der Institutio auf. Zitat: Paulus schreibt, dass Christus, auf dass er alles erfülle, etliche zu Aposteln gesetzt hat, etliche aber zu Propheten, etliche zu Evangelisten, etliche zu Hirten und Lehrern, dass die Heiligen zugerüstet werden, bis dass wir alle hingelangen zu einerlei Glauben und Erkenntnis des Sohnes Gottes und ein vollkommener Mann werden, der da sei im Maße des vollkommenen Alters Christi. Epheser 4, Verse 10 bis 13. Wir sehen da, wie Gott, der die Seinigen in einem einzigen Augenblick zur Vollendung kommen lassen könnte, dennoch den Willen hat, dass sie allein durch die Erziehung der Kirche zum Mannesalter heranwachsen. Daraus folgt, dass alle, die diese geistliche Seelenspeise verschmähen, die ihnen von Gott durch die Hand der Kirche dargereicht wird, wert sind, dass sie an Hunger und Mangel zugrunde gehen. Zitat Ende. Und etwas später, Zitat: Wer aber meint, die Autorität der Lehrer werde durch die Verächtlichkeit der Menschen, die zur Unterweisung berufen sind, zunichte gemacht. Der legt damit seine Undankbarkeit an den Tag. Denn unter all den vielen hervorragenden Gaben, mit denen Gott das Menschengeschlecht geziert hat, ist doch dieses Vorrecht ganz einzigartig, dass er sich herbeilässt, den Mund und die Zunge von Menschen für sich zu weihen, damit in ihnen seine Stimme erschalle. Deshalb wollen wir es uns nicht verdrießen lassen, auch unsererseits die Lehre des Heils, wie sie uns auf sein Geheiß und durch seinen Mund vorgetragen wird, gehorsam anzunehmen. Zitat Ende. Diesen äußerlichen Charakter der Kirche samt ihren Institutionen und Ämtern haben die Übergeistlichen, die Schwärmer und Enthusiasten immer schon abgelehnt. Es hat sie zu allen Zeiten der Geschichte der Kirche gegeben. Es gab sie in Form der Montanisten in der alten Kirche, es gab sie im Mittelalter, es gab sie in der radikalen Reformation, es gab sie in mystisch-schwärmerischen Strömungen der Neuzeit. Kurzum, alle jene, die einen rein geistlichen Glauben wollen, eine Religion, die ohne irdene Gefäße wie Prediger, Pastoren, Älteste, Diakone und so weiter und ohne physische Elemente wie Wasser, Brot und Wein auskommt, eine Religion, die nicht an den Buchstaben des Wortes gebunden, sondern allein dem Geist verpflichtet ist. Das Ideal ist stets der reine, unvermittelte Glaube, der Glaube, der der Kirche auf Erden nicht mehr bedarf. Die Abschaffung der Notwendigkeit der Kirche. Drei Faktoren haben dazu geführt, dass wir heute die sichtbare Kirche mit ihren Institutionen für weitestgehend überflüssig halten. Zumindest nicht für notwendig für unser Heil. Erstens, mystisch-schwärmerische Strömungen, die zum Teil dem Pietismus nicht fernstanden. Zweitens, die Aufklärung. Und drittens, die Romantik. Dazu im Einzelnen. Es gab in der frühen Neuzeit mystisch-schwärmerische Strömungen, die Christen wegführten von einem kollektiven, wahrhaft katholischen Glauben, der im kirchlichen Bekenntnis sowie in festen kirchlichen äußerlichen Formen Ausdruck findet. Diese Christen pflegten eine privatisierte, individualistisch-religiöse Erfahrungsfrömmigkeit. Diese steht stets in der Gefahr, den Charakter der Unfehlbarkeit anzunehmen. Denn wer darf es wagen, mich zu kritisieren, wenn doch Gott direkt mit mir geredet hat? Die Aufklärung, sie war auch die Triebfeder hinter der liberalen Theologie, verlagerte die höchste Autorität in Glaubensdingen von der Kirche hinein ins Ich, in das individuelle Denken und Meinen. Damit ist man den Papst nicht losgeworden. Man hat ihn nur nach innen, ins Ich verlegt. In der Romantik schließlich gab es eine starke Bewegung, das individuelle Denken und Meinen durch das individuelle Gefühl zu ersetzen. Diese drei Stufen führten dazu, dass eine äußerlich sichtbare Kirche mit äußerlich sichtbaren Institutionen, Ämtern und Sakramenten praktisch ersetzt wurde durch die private, unfehlbare, schwärmerisch-geistliche Erfahrung in der stillen Zeit oder im Wald oder wo auch immer die Gemeinde nicht ist. In einer Art geistlicher Aufwärtsentwicklung halten sich viele Christen heute gegenüber ihren unreifen Geschwistern anderer Jahrhunderte für so geistlich, dass sie der äußerlichen Mittel, die Gott den Seinen gegeben hat, nicht mehr bedürfen. Die Gemeinde selbst scheint überflüssig geworden zu sein. Der Apostel Paulus muss wohl solch ein unreifer, unaufgeklärter, unromantischer Christ gewesen sein. Hat er nicht in Römer 10, Vers 8 gesagt, das Wort ist dir nahe in deinem Mund und in deinem Herzen. Dies ist das Wort des Glaubens, das wir verkündigen. Ein Wort, das erst verkündigt werden muss? Warum betont Paulus hier so stark die Verkündigung des Wortes? Hatte der Apostel denn noch nicht das Geheimnis einer mystischen, unmittelbaren Erfahrung mit Gott entdeckt, die doch die Gemeinde samt ihres Gottesdienstes irgendwie überflüssig, vielleicht sogar langweilig macht? In Bezug auf den Unglauben Israels kam Paulus sogar zu einer erstaunlich unspektakulären Aussage. Zitat: Wie sollen sie aber den anrufen, an den sie nicht geglaubt haben? Wie sollen sie aber an den glauben, von dem sie nichts gehört haben? Wie sollen sie aber hören ohne einen Verkündiger? Wie sollen sie aber verkündigen, wenn sie nicht ausgesandt werden? Wie geschrieben steht, wie lieblich sind die Füße derer, die Frieden verkündigen, die Gutes verkündigen. Demnach kommt der Glaube aus der Verkündigung, die Verkündigung aber durch Gottes Wort. Römer 10, die Verse 14 bis 18. Das widerstrebt vielen Christen heutzutage. Paulus bleibt hier scheinbar hängen an lauter Formalitäten, an Äußerlichkeiten. Wieso ist das so anstößig für viele? Calvin würde antworten, weil sie Schwarmgeister sind, nicht bereit, Gott beim Wort zu nehmen. Zitat: Denn obwohl Gottes Kraft nicht an solche äußeren Mittel gefesselt ist, so hat er doch uns an diese geordnete Art der Unterweisung gebunden. Und wenn die Schwarmgeister sich weigern, sich daran zu halten, so verwickeln sie sich in viele verderbliche Stricke. Viele treibt der Hochmut, die Aufgeblasenheit oder der Ehrgeiz dazu, dass sie sich einreden, wenn sie für sich allein die Schrift lesen und darüber nachdächten, so könnten sie genug Fortschritte machen. Und dass sie auf solche Weise die öffentlichen Versammlungen missachten und die Predigt für überflüssig halten. Da aber solche Leute das heilige Band der Einheit, so viel an ihnen ist, auflösen und zerreißen, so entgeht keiner der gerechten Strafe für solche gottlose Absonderung, sondern sie begeben sich alle in den Zauberkreis von Verderben bringenden Irrtümern und greulichen Wahnvorstellungen. Damit also die reine Einfalt des Glaubens bei uns herrsche, sollen wir keine Beschwernis darin finden, diese Übung der Frömmigkeit zu gebrauchen, denn Gott zeigt uns ja durch ihre Einsetzung, dass sie notwendig ist. Und er empfiehlt sie uns so nachdrücklich. Zitat Ende. Fazit: Wir sind keine Inseln. Christsein gibt es nicht im Singular. Es mag uns ein Ärgernis sein, dass wir nicht geistlich autark sind, keine kleinen Päpste oder spirituellen Selbstversorger sind. Aber das ist das Bild des Gläubigen nach der Heiligen Schrift. Wir sind immer noch fleischlich, Römer 7, Vers 14, und brauchen Milch, 1. Korinther 3, die Verse 1 und 2, 1. Petrus 2, die Verse 2 und 3. Darum sind wir angewiesen auf Gottes gnädige Selbsterniedrigung, die auch und gerade in den Gnadenmitteln, in der Kirche stattfindet. Auf unserer Pilgerschaft zum himmlischen Jerusalem dürfen wir mit Sicherheit davon ausgehen, dass keiner von uns bei diesem Glauben bleibt, dass keiner in ihm ausharren wird bis ans Ende ohne die äußeren Mittel, ohne die Hilfsmittel, die Gott uns gegeben hat. Hätte uns der auferstandene und erhöhte Herr Gaben und Ämter für die sichtbare Gemeinde gegeben, vergleiche Epheser 4, die Verse 11 bis 15, wenn diese nicht notwendig gewesen wären? Hätte uns Gott Botschafter, Prediger, Pastoren gegeben, die uns das Evangelium sagen, und zwar so, dass Gott selbst durch uns ermahnt und dass sie stellvertretend für Christus sprechen? 2. Korinther 5, Vers 20. Wenn Gott genauso gut auch direkt im stillen Kämmerchen in unser Hirn und Herz hätte flüstern können und wollen? Hätte uns der Herr Jesus Christus zwei Sakramente als sichtbare Zeichen und Siegel gegeben, ja mit göttlicher Autorität eingesetzt, wenn diese Stützen nur Luxus wären und nicht vielmehr Notwendigkeit des Glaubens? Nein, wir dürfen davon ausgehen, dass der Herr keine Fehler macht. Was er zu unserem Besten, zum Wohl der Gemeinde gibt und schenkt und einsetzt, das sollen wir nicht mit Füßen treten, sondern das wollen wir gerne und in aller gebotenen Demut gebrauchen, wohlwissend, dass wir nicht zu geistlich sind für die Pflege der Gemeinde, sondern dass wir sie auf dem Weg zu unserem ewigen Heil benötigen, bis wir, wie Calvin sagt, das sterbliche Fleisch von uns gelegt haben und den Engeln gleich sein werden. Und so schließen wir mit Calvin, Zitat: Die Kirche wird nicht anders als durch die äußerliche Predigt erbaut. Und die Heiligen sind durch kein anderes Band miteinander zusammengehalten, als wenn sie einhellig lernend und weiterschreitend die Ordnung der Kirche wahren, die Gott vorgeschrieben hat. Zitat Ende. Eine hohe Sicht der Bedeutung der Kirche für das Leben des Christen ist keine römisch-katholische Eigenart. Nein, es ist ein Merkmal des wahren katholischen Glaubens. Deshalb lassen wir uns wieder neu die eine heilige allgemeine Kirche glauben. Lassen Sie uns neu begreifen, dass außerhalb der Kirche kein Heil zu finden ist, weil die Kirche die Mutter der Frommen ist. Lassen Sie uns nicht die geistliche Seelenspeise verschmähen, die uns von Gott durch die Hand der Gemeinde dargereicht wird, damit wir nicht an Hunger und Mangel zugrunde gehen.